Ja, einen schönen guten Morgen euch allen und euch vier. Mal herzlichen Dank für euer Leiden und in den Gesang oder in den Lobpreis. Ich habe mir mal überlegt, weiß nicht, ob es stimmt, aber so, ihr müsstet so circa 10 Jahre Sonntagsschulkarriere hinter euch haben, so ganz grob ungefähr, so von 4 bis 14, nach mathematisch, nach Adam Riese sind es 10 Jahre. Ich hoffe, ich gehe mal davon aus, ihr habt da viel Spaß gehabt. Nicht nur wahrscheinlich, manchmal war es vielleicht auch ein wenig anstrengend. Aber ich gehe auch davon aus, dass er nicht nur Spaß gehabt hat, sondern auch vieles gelernt habt. Über Gott, über die Welt, über Jesus Christus, über die Bibel und viele Dinge, was zum Glauben, zum Christentum gehört. Aber die Zeit ist jetzt vorbei und jetzt seid ihr gespannt, wie es weitergeht, oder? Müsst ihr, dürft ihr, könnt ihr jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen. Wir würden uns freuen, viele würden sich freuen, wenn er das macht. Aber es wird sich was verändern. Was sich nicht verändern wird, das kann ich euch aus eigener Erfahrung versprechen. Ihr habt, wie gesagt, in der Sonntagsschule viel lernen dürfen müssen, aber das Lernen hört nie auf. Und wer mit Jesus unterwegs ist, für den ist das ganze Leben eigentlich ein Lernen. Man ist nie so weit, dass man an den Punkt kommt und sagt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich alles kapiert, jetzt brauche ich nichts mehr zu wissen. Mit dem Verstehen und mit dem Wissen ist es nämlich auch so eine Sache. Es geht nämlich auch ganz sehr stark darum, wie wir mit dem, was wir gelernt haben oder was wir meinen zu wissen, auch umgehen. Und darum soll es auch in meiner heutigen Predigt gehen. Ich habe, Andreas hat es ja schon angedeutet, einen Text aus dem Korintherbrief, aus dem 1. Korintherbrief gewählt. Und lest da mal aus dem 13. Kapitel, beziehungsweise aus dem 12. Kapitel den letzten Vers und dann die ersten 3 Verse aus dem 13. Kapitel. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da schreibt der Apostel Paulus: Ihr bemüht euch um die größeren Gaben, dann zeige ich euch einen Weg, der weit besser ist. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Oder wie es der russische Dichter Leo Tolstoi mal geschrieben hat: Man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden, aber man kann ohne Liebe nicht mit Menschen umgehen. Liebe, das ist ein großes, großes Wort, das wir auch in unserem Alltag oft benutzen. Wir sagen, wir lieben unsere Partner, wir lieben unsere Kinder, wir lieben. Als Christen reden wir unseren Herrn, wir reden und singen gern davon, von der Liebe Gottes und dass wir Jesus Christus, unseren Herrn von Herzen lieben. Aber wir benutzen das Wörtchen Liebe auch in anderen Zusammenhängen. Fällt euch wahrscheinlich einiges ein, mal ein paar Beispiele. Wir lieben den Mittagsschlaf, wir lieben unser Auto, wir lieben die Sonne am Wochenende. Manch einer liebt seine Arbeit. Noch mehr lieben wahrscheinlich den Urlaub oder die Ferien. Der eine liebt Pizza, der andere liebt lieber das asiatische Essen. Mancher liebt Sport. Der eine liebt Sport, wenn er selber macht, der andere liebt ihn im Fernsehen. So gibt es ganz viele, viele Beispiele, wo wir das Wörtchen Liebe verwenden. Dieser Begriff wird so vielfältig gebraucht, dass wir uns seiner eigentlichen Bedeutung gar nicht mehr so richtig bewusst sind. Dabei ist Liebe und Wertschätzung, Achtung der anderen, der entscheidende Kitt für den Umgang der Menschen miteinander, von uns Menschen miteinander. Und es ist auch das entscheidende Element unserer Beziehung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir stehen, wenn wir von Liebe reden, auch immer in der Gefahr, die gefühlsmäßige Seite der Liebe überzubewerten. Aber Liebe ist viel mehr als eine emotionale Ergriffenheit, als die Schmetterlinge im Bauch, die es natürlich auch gibt. Liebe, wie sie die Bibel versteht, ist eine bewusste Entscheidung und hat neben unseren Gefühlen, die durchaus ihren Platz haben, auch sehr viel mit unserem Verstand und unserem Willen zu tun. Als Jesus mal gefragt wurde nach den zwei wichtigsten Geboten, heißt es ja sagt er in dem ersten, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit all deinem Verstand. Also Herz und Verstand. Liebe und Verstand, Liebe und Erkenntnis. Ein Paar, das sich unbedingt braucht. Und darüber habe ich mir, wie gesagt, anhand vom 1. Korinther Kapitel 13 ein paar Gedanken gemacht. Jetzt muss ich kurz was trinken, sonst wird es so rau. Das Kapitel 13, über das es vor allem geht heute, ist im Grunde genommen ein Einschub. Im Kapitel davor, in Kapitel 12, beschreibt der Apostel Paulus die Vielzahl der von Gott gegebenen sogenannten Geistesgaben. Und in Kapitel 14 greift er zwei davon heraus, die das Reden in fremden Sprachen und die Weissagung oder die Auslegung oder den Predigtdienst, und geht näher auf ihre Handhabung, Wirkung und Bedeutung ein. Die in 12 aufgeführten Gaben wie Weisheit, Erkenntnis oder Unterscheidung der Geister, die Gabe der Heilung, die Gabe der Wunder oder andere, die Gabe der Zungenrede, sind allesamt Gaben, welche kein Mensch aus sich heraus hat und sich selber damit rühmen kann. Diese Gaben sind Geschenke Gottes, die mit einem Auftrag verbunden sind, nämlich den Menschen der Gemeinde Jesu zu Dienste zu sein, zum Nutzen zu sein, zur Auferbauung, zum Trost, zur Hilfe im Glauben. So schreibt er im Kapitel 12, die Verse 4 bis 7. Nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. In der Christenheit, da gibt es so manchen Streit oder besser gesagt Meinungs- oder Auslegungsunterschied, was die Handhabung und die Bedeutung dieser Gaben betrifft. Dabei vergessen wir leicht, dass sie allesamt von Gott nach seinem freien Willen verteilt sind und sich niemand rühmen darf, mehr zu haben als andere, besser zu sein als andere. Der Geist Gottes weht, wo er will und gibt, wie und wem er will. Es gibt in der Gemeinde Jesu vor Gott keine bedeutenden und unbedeutenden Gaben und es gibt in der Gemeinde Jesu deswegen auch keine bedeutenden und unbedeutenden Glieder vor Gott. Gemeinde Jesu ist ein Leib, ein Organismus mit vielen unterschiedlichen Gliedern, mit vielen verschiedenen Gaben und Aufgaben. Entschuldigung, irgendwas stimmt nicht. Allerdings sind diese Gaben auch ausbaufähig. Darum schreibt Paulus auch, dass man zum Beispiel nach der Gabe der Weissagung, sprich danach Gottes Wort auszulegen, streben soll, sich bemühen soll. Predigt, das Wort Gottes auslegen, ist ein zentrales Element der Gemeinde, des Gemeindelebens. Nicht jedem ist diese Gabe und somit diese Aufgabe zugewiesen. Aber wer sie hat, für den ist sie mit einer großen Verantwortung verbunden. Und man muss eines Tages auch dafür Rechenschaft abliefern, was man da gesagt und wie man die Gemeinde geleitet oder geführt hat oder was man ihr weitergegeben hat. Bei dieser, wie bei allen anderen Aufgaben, ist es entscheidend, dass man sie mit der rechten Demut ausübt und nicht sie zur eigenen Profilierung gebraucht, denn nur dann kann ein Segen darauf liegen und kann Frucht entstehen. Gott baut sein Reich mit so schwachen und fehlerbehafteten Menschen wie uns, rüstet uns dafür aus, damit wir uns gegenseitig helfen können, Aber wenn so viele verschiedene Menschen mit so unterschiedlichen Charakteren und Gaben zusammenkommen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es auch zu Unstimmigkeiten, zu Reibereien, zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Und darum ist es so wichtig, in welcher Haltung wir dann miteinander umgehen. Und darum schiebt Paulus zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14 das Kapitel 13 ein, wo er vor allem die Bedeutung der Liebe im Umgang miteinander hervorhebt. Liebe, wie gesagt, das ist ein großes Wort. Es ist erstmal ein Wort mit 5 Buchstaben und vielen Bedeutungen. Jeder interpretiert vielleicht was anderes da rein. Aber Liebe ist der Wesenszug des Christentums schlechthin. In Römer 5 schreibt der Apostel Paulus, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Nächstenliebe, ein zentrales Thema für uns, ein wichtiges Gebot unseres Herrn. Wir sind auf unverdiente Weise geliebt, damit wir lieben können, damit wir das überhaupt tun können. Paulus verwendet hier für die Liebe den griechischen Begriff der Agape-Liebe, einer Liebe, die nicht für sich selber will, sondern das Wohl des Gegenübers sucht, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Und dazu sind wir Menschen aus uns heraus, meiner Überzeugung nach, allenfalls in Einzelfällen in der Lage. Und das ist kein genereller Wesenszug von uns. Zuneigung, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft sind kein Alleinstellungsmerkmal von Christen. Das können andere auch, manchmal sogar besser wie wir. Die Agape-Liebe ist eine Frucht des Geistes, nach Galater 5, Vers 22. Eine Frucht, die wachsen soll, indem man sie auch praktiziert. In der Auflistung der Geistesgaben in Kapitel 12 führt Paulus sie übrigens interessanterweise gar nicht auf. Sie ist ihm aber so wichtig, dass er dafür diesem Thema ein ganzes Kapitel widmet, wobei er selber ja nicht den Kapitel geschrieben hat, aber einen sehr langen, ausführlichen auf dieses Thema eingeht. Alle Ämter in der Gemeinde, all die Gaben wie Wunder, wie Heilung, Leitung, Reden in ungelernten fremden Sprachen, Erkenntnis, alles ist nichts, wenn sie ohne die Liebe ausgeübt werden. Unser Reden und Handeln ist dann wie ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Es ist nutzlos. Da kann man noch so toll reden, noch so toll predigen. Wenn es ohne Liebe geschieht, bringt das keine Frucht. Der erste Korintherbrief ist an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und diese Gemeinde war anscheinend reich an Erkenntnis. Waldemar hat es letzte Woche ja auch kurz angeschnitten, dann ja, dass die Gemeinde sehr reich war an Erkenntnis. Das Reden in fremden Sprachen stand wohl hoch im Kurs, aber die Gemeinde neigte wohl zur Lieblosigkeit beziehungsweise dazu, die genannten Gaben überzubewerten. Nun ist bei uns die sogenannte Zungenrede, wie es heißt, kein großes Thema, aber wie sieht es denn sonst aus mit den anderen Gaben? Welchen Dienst achten wir hoch, welchen geringer? Wenn wir Aufgaben in der Gemeinde übernehmen, was ist unsere Motivation, was ist unsere Grundhaltung dabei? Welche Rolle spielt die Liebe dabei? Und wenn mein Kalender voll mit Terminen für die Gemeinde wäre, wenn ich Tausende in meinen Predigen begeistern könnte, wenn ich keine Liebe hätte, wäre ich eine lärmende Klingel, ein schepperndes Blech. All dies ohne Liebe zu den Menschen, das ist dann das Ergebnis. Aber was ist jetzt Liebe? Im Grunde genommen ist es einfach und gleichzeitig schwer. Es fällt uns so leicht, die Menschen zu lieben, die uns auch lieben, sagt Jesus ja an einer Stelle mal. Aber wie sieht es denn aus, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind? Das ist, denke ich, gar nicht so einfach. Lieben heißt, das Wohl des anderen zu suchen, egal wie er zu uns steht oder was sie uns angetan haben. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder oder seine Feinde waren. Liebe deine Feinde, vielleicht das schwerste Gebot, das Jesus uns vorgelebt hat, uns aufgetragen hat, aber auch vorgelebt hat. Ja. Wir können und sollen lieben, weil wir zuerst geliebt sind und Gottes Liebe durch seinen Geist in uns lebt und so Wirkung kommen möchte. Was ist Liebe? Liebe ist ganz einfach. Kapitel 13, Vers 4 bis 7. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig, bläst sich nicht auf, ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Das ist keine philosophische Abhandlung über den Begriff der Liebe. Da gibt es wahrscheinlich Bücher von Philosophen, mehrere wahrscheinlich, die Regale füllen können. Aber die Idee des Paulus oder Gottes Idee von der Liebe, es ist keine Theorie. Es ist die ganz praktische Anleitung fürs Leben. Liebe sinnt nicht darauf, andere zu verletzen, sondern sucht zu helfen. Liebe liegt etwas am anderen, auch wenn er oder sie mir nicht wohlgesonnen sind. Liebe hält das Verhalten des anderen aus. Liebe ist nicht blind dabei, beschönigt nicht, ist sehr realistisch, idealisiert auch nicht und trägt und verbindet trotzdem. Liebe ist deshalb auch Mitleiden, Mittragen oder Ertragen. Liebe gibt andere nicht auf, wendet sich nicht ab. Und Liebe rechnet auch mit Gottes Eingreifen, mit Gottes Verheißung, damit, dass Gott zu seinem Ziel kommt, weil Gott die Liebe selber ist. Und bei dieser Liebe oder mit dieser Liebe wird Glauben zum Hoffen und Hoffen zum Aushalten. Weil wir wissen, wir sind geliebt von Gott, können wir auch aushalten. Aber wie gesagt, Liebe ist dabei kein Selbstläufer und wir können und müssen Gott um seine Liebe für die anderen bitten. Und er kann und wird uns das schenken. Mir ist da so ein alter christlicher Schlager eingefallen, den wir früher mal, ich bin jetzt auch schon älter, muss man sagen, im Hauskreis gesungen haben. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Da heißt: Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. Gib mir Liebe ins Herz, bet ich. Herr, du selbst bist das Licht, das erleuchtet. Darum scheine du nun selbst durch mich. Gehen wir mal im Text weiter. Kapitel 13, Vers 8. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben, weil man es nicht mehr braucht. Paulus greift jetzt seine anfänglich geäußerten Gedanken wieder auf, indem er die Geistesgaben im Licht der Liebe betrachtet. Und im Gegensatz zu allen anderen Gaben ist die Liebe ewig, ist die Liebe beständig. Sie ist ewig, weil Gott, unser Herr, die Liebe selber ist und weil er ewig ist. Gott ist nicht Prophetie, er ist nicht Erkenntnis, ist auch nicht Glaube, das sind alles Gaben für die Zeit. Aber Gott selber steht über der Zeit. Und Gott ist Liebe und darum ist auch Liebe ewig. Und darum kann uns niemand mehr von seiner Liebe trennen, weil seine Liebe ewig ist. Nun könnte manch einer meinen, dass das Thema Erkenntnis im Glauben ja vernachlässigbar ist, bei all diesem Gerede über die Liebe. Aber diesem Gedanken muss ich hier Einhalt gebieten. Das ist nicht so. Wachsen in der Erkenntnis oder Erkenntnis selber ist auch ein ganz zentrales Thema in der Bibel und kommt an sehr vielen Stellen, wird das erwähnt und ist enorm wichtig für unseren Glauben. So schreibt zum Beispiel, heißt es zum Beispiel im Hosea Kapitel 5, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Also es braucht Erkenntnis, das Streben nach Erkenntnis, weil es ein wichtiger Überlebensfaktor ist, auch und gerade für Christen. Und das Objekt der Erkenntnis, des Erkennens, das Ziel des Erkennens ist dabei Gott selber, ist sein Wesen, sein Plan, seine Geschichte, sein Handeln für mich und für diese Welt. Das Problem ist jetzt nur, dass uns der Zugang in die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott seit dem Sündenfall verwehrt ist. Somit bleibt vieles verschwommen, bleibt bruchstückhaft, vielleicht vergleichbar mit einem unfertigen Puzzle. Und es ist ganz schön anstrengend, wenn jemand mal puzzelt, so die Teile dann zu finden, die alle so ähnlich sind. Erkennbar für uns ist nur das, was Gott uns zeigt, beziehungsweise offenbart. Da heißt es weiter ab Vers 9, denn wir erkennen und weissagen ja nur einzelne Dinge. Wenn dann aber das Ganze kommt, wird alles Unfertige beseitigt werden. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann aber werde ich so erkennen, wie ich von Gott erkannt bin. Nun ist das mit dem Betrachten eines Objekts immer so eine Sache. Es kommt immer auch auf den Standpunkt an. Und je nach Blickwinkel ergibt sich ein anderes Bild. Darum ist ein objektiver, ein verlässlicher Standpunkt erforderlich, von dem man aus das Objekt Gott betrachten soll. Und dieser verlässliche Standpunkt ist das Wort Gottes selber, die Bibel. Diesen Maßstab müssen wir anlegen, diesen Standpunkt müssen wir einnehmen, um über Gott überhaupt reden zu können. Und trotzdem, dass wir Gottes Wort haben und lesen, in der Kinderstunde oder auch als Erwachsene viel davon hören, trotzdem, dass wir Gottes Wort haben, trotzdem, dass wir in Jesus Christus das menschgewordene Wort Gottes kennenlernen dürfen, trotzdem, dass Christen bei der Bekehrung den Geist Gottes bekommen, trotzdem bleibt die Frage, warum es so viele unterschiedliche Auslegungen ein und derselben Sache gibt oder von vielen Sachen im Wort Gottes. Gibt es die objektive, sprich allgemeingültige Erkenntnis überhaupt oder ist sie nicht eher subjektiv, stark durch meine eigene Brille, durch meine eigene Sicht, durch meine eigene Person geprägt? Wie können wir erkennen, was bei all den unterschiedlichen Erkenntnisständen der richtige ist? Und man kann hier wahrscheinlich viele aufführen, wo Christen, die den Heiligen Geist haben, zu einzelnen Themen unterschiedliche Standpunkte haben. Taufe, Abendmahl, Art und Form der Bekehrung, das Thema Allversöhnung. Was ist mit der Heilsgeschichte oder mit den Geistesgaben? Umgang mit Sexualität, mit Geld, die ganze Schöpfungsgeschichte. Und könnte man wahrscheinlich noch einige andere Beispiele aufführen, wo es unterschiedliche Erkenntnisstände gibt. Wer hat die richtige? Natürlich ich, sagt wahrscheinlich der eine oder andere. Aber wie schreibt Paulus? Wir erkennen stückweise, wir erkennen nur einzelne Dinge, nicht das Ganze. Und es kommt jetzt nicht so sehr darauf an, dem anderen meine Erkenntnis beizubringen, sondern wie er in Philipper 1, Vers 9 schreibt, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird. Also Liebe und Erkenntnis, das gehört zusammen. Es geht nicht darum, eigene Erkenntnisse, Überzeugungen aufzugeben. Das möchte ich hier auch betonen. Wir dürfen ja, wir müssen sie vielleicht auch vehement verteidigen, dafür kämpfen, versuchen zur Überzeugung. Aber es geht hier um das Wohl des Andersdenkenden, dabei nicht aus den Augen zu verlieren, nicht zu zerstören, nicht zu vernichten. Und es geht darum, sich selber auch mal auf den Prüfstand zu stellen, seinen eigenen Standpunkt anhand von Wort Gottes. Vielleicht liege auch ich im einen oder anderen Punkt daneben. Wir sind ja alle Kinder unserer Zeit, geprägt durch das Umfeld, die Gesellschaft, die gerade gängige Pädagogik. Uns wurde beigebracht, dass alles, was in dieser Welt geschieht, eine Erklärung haben muss, dass es für alles einen Grund und eine Ursache geben muss. Und wenn wir keine finden, erstellen wir eben unsere Hypothesen, unsere Theorien. Wir sind da als Christen nicht davor gefeit. Und obwohl wir den Geist Gottes haben, der uns in alle Wahrheit leiten möchte. Auch Christen können nicht alles so erkennen, wie es wirklich ist. Wir sind nicht frei von Interpretationen über das, was in der Bibel steht. Wir haben alle unsere Geschichte. Wir müssen auch bereit sein, ihre subjektive Erkenntnis in einem oder anderen Punkt auf den Prüfstand zu stellen. Unsere Erkenntnis. Erst wenn das Ganze kommt, wird alles Unfertige beseitigt werden. Erst dann sehen wir die Wahrheit. Und bis dahin gilt es, einander in Liebe auszuhalten. Auch wenn es dabei andere Sichtweisen gibt. Auch wenn es da Meinungsunterschiede oder andere Standpunkte gibt. Es gibt natürlich auch Grenzen, über die man nicht zu diskutieren braucht oder diskutieren darf. Und diese Grenze ist das Werk Jesu Christi. Über das gibt es keine Diskussion. Dann dürfen wir ruhig klar und klar positionieren. Was er für uns getan hat, sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Paulus schreibt im Kapitel 13, Verse 12 und 13 nochmal. Jetzt sehen wir, wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann aber werde ich so erkennen, wie ich von Gott erkannt bin. Jetzt, das ist die Situation unseres Lebens, wie wir es kennen. Wie wir das, was geschieht, mit unserem Verstand erfassen können. Wie dieser, aber da dieser begrenzt ist, bleibt so manches, was wir nicht verstehen. Das Dann beschreibt die Situation, wenn der Schleier gelüftet ist. Wenn Jesus als Herr der Welt kommt, sein Reich aufzurichten, oder wenn wir abgerufen werden und sterben und ihn dann von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Jetzt sehen wir nur Umrisse, verzerrte Bilder, Andeutungen, Bruchstücke. Dann herrscht Klarheit, Einsicht, Durchblick. Dann gibt es keine Erkenntnisunterschiede mehr. Jetzt stehen wir vor einem trüben Spiegel, sind die Bilder schemenhaft, haben Fragen, müssen akzeptieren, dass es auf so manche davon keine Antwort gibt. Dass unser Gottesbild bruchstückhaft ist. Dann bin ich in der Gegenwart Gottes, braucht es keine Erkenntnis mehr, denn dann werde ich alles erkennen, wie es wirklich ist. Und ich bin von Gott erkannt, uneingeschränkt, angenommen, geliebt als sein Kind. Das Jetzt und das Dann, an dieser Grenze stehen wir als Christen. Und genau an dieser Grenze gilt es zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Hier gilt es auszuhalten. Durch das Kreuz ist der Zugang in die ewige Gemeinschaft mit dem liebenden Vater für jeden, der glaubt, an dieser Stelle, an dieser Schnittstelle. Hier im Jetzt herrscht die Dunkelheit, oder totale Finsternis, sondern vielleicht die Dämmerung. Dann ist nur noch helles Licht. Und hier im Jetzt regiert noch der Tod. Dann im Dann ist nur noch das Leben. Das dunkle Jetzt wird zum hellen Dann. Und bis dahin müssen wir die Spannung, die Unterschiede aushalten. Und es braucht vor allem eins, wie Paulus im Vers 13 dann schreibt. Es braucht Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Ich komme zum Schluss. Liebe, wie gesagt, der Wesenszug des Christentums. Liebe kann Mauern einreißen, kann Gräben überbrücken. Liebe, menschliche Liebe hat ein großes Vorbild. Jesus Christus, der nichts beschönigt hat, der Sünder Sünder genannt hat, der klare Kante gezeigt hat und trotzdem sein Leben geopfert hat für seine Feinde, damit alle die Möglichkeit haben, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu haben. Diesem Vorbild sollen, müssen, dürfen wir nachfolgen. Ich möchte noch schließen mit ein paar Versen aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Deshalb kniee ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Amen. Wir wollen noch beten, wir wollen auch eine Gebetsgemeinschaft machen und ich mache den Anfang und Andreas macht dann den Schluss. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen.